So, herzlich willkommen. Erste Frage, kann mich jemand hören? Hervorragend, wunderbar. Mein Name ist Holger Koch und ich freue mich, dass ihr die Zeit gefunden habt, heute dabei zu sein. Ich möchte die nächsten 45 Minuten nutzen und einen Einstieg in Finxport zeigen, beziehungsweise in IoT. Zwei Fragen. Wer war gerade in dem Talk gewesen, in dem ersten IoT-Talk? Okay, da kann ich mich schon was weglassen. Wer hat schon mal Finxport gehört? Alles klar. Fangen wir an. Was haben wir vor? Also ich werde beginnen mit einer kurzen Vorstellung meiner Person beziehungsweise auch bei das Unternehmen, für das ich tätig bin, damit ich hier auftreten darf. Dann entwerfen wir eine kurze Architektur, dann werden wir einen Sensorik bauen, Konnektivität herstellen und dann werden wir Finxport uns anschauen und ein komplettes IoT-Projekt in Finxport modellieren und zum Schluss ein Fazit ziehen. Fangen wir an. Mein Name ist Holger Koch, ich bin Mitarbeiter der DB Systel GmbH, das ist die IT-Tochter der Deutschen Bahn. Und ich bin Product Owner für das Team Diagnostics und wir beschäftigen uns im weitesten Sinne mit allen Themen rund um IoT. Dann habe ich noch eine kleine Nebenbeschäftigung. Ich bin der Vorsitzende vom Arbeitskreis Open Sources Bitkom. Das mache ich auch schon sehr, sehr lange. Warum? Mir liegt Open Source essentiell am Herzen und meiner Meinung nach ist es auch eine absolute Grundvoraussetzung für die Zukunft, die Zusammenarbeit gerade auch unternehmensübergreifend auf der Basis von Open Source, damit die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland erhalten bleibt. Und da stecke ich auch sehr, sehr viel Energie rein. Wer mich unbedingt erreichen möchte, holger.koch@deutschebahn.com, beziehungsweise ich habe auch einen Twitter-Account, aber ich bin sowas von 90er, also erwartet nicht, dass ich da regelmäßig poste. Dann DB Systel, das Unternehmen, 100%ige Tochter der Deutschen Bahn. Es ist die Digitalpartner für sämtliche Konzerntöchter und wir haben im Moment knapp 6.000 Mitarbeiter. Bis 2030 sollen das 10.000 werden und von den 6.000 wird noch sehr, sehr viel, ungefähr ein Drittel, in Rente gehen. Also von der Seite her, wenn jemand Bedarf hat und irgendetwas sucht, dann... Ja, wir haben drei Hauptstandorte, das ist Frankfurt, Berlin, Erfurt. Dann haben wir noch jede Menge Nebenstandorte und im Grunde genommen arbeiten wir seit Corona alle im Homeoffice. Also die ganzen Bürotower, die sind mehr oder weniger verwaist. Bei uns läuft alles nur noch remote. Und Hauptaufgabe ist natürlich der Betrieb der Kernverfahren. Das sind 450 Stück. Wenn man alle Nebenverfahren alles mit dazu zählt, da kommt man mit Sicherheit auf eine große vierstellige Zahl. Ja, und wie schon gesagt, falls jemand Bedarf hat, einfach mal bei db.de/karriere vorbeischauen. Wir haben im Moment 3.500 unterschiedliche Berufsfelder ausgeschrieben mit vielen, vielen, vielen tausend Stellen. Oder auch wenn er Ausbildung sucht, studieren möchte oder irgendwas für sein Kind, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. So, das war jetzt der Werbeblock. Fangen wir an. Was ist IoT? Wir haben es gerade gehört. Ich habe hier trotzdem noch mal eine Definition von Wikipedia, muss ich ablesen. Entschuldigt. Das Internet der Dinge ist ein Sammelbegriff für Technologien einer globalen Infrastruktur der Informationsgesellschaften, die es ermöglicht, physische und virtuelle Objekte miteinander zu vernetzen und sie durch Informations- und Kommunikationstechniken zusammenarbeiten zu lassen. So, alles klar? Das hat jeder verstanden? Hervorragend. Wir machen es mal etwas einfacher. Ziel des Internets der Dinge ist es, automatisch relevante Informationen aus der reellen Welt zu erfassen, miteinander zu verknüpfen und im Netzwerk verfügbar zu machen. Das ist schon ein Ticken greifbarer, aber ich möchte mal ein paar Beispiele aus der Praxis nennen. Wir haben noch knapp 600 relaisbasierte Stellwerke bei der Deutschen Bahn im Einsatz. Die wurden teilweise in den 60er, 70er Jahren aufgebaut. Und in diesen Stellwerken gibt es auch Statuslämpchen, möchte ich die mal nennen. Eine schöne Glühlampe, gerne auch mal rot. Und früher war das kein Problem, da saßen ein paar Mitarbeiter und wenn die Lampe anging, wussten die genau, was ist zu tun. So, jetzt gibt es diese Mitarbeiter nicht mehr, aber die Lampen gibt es noch. Was macht man? Man muss also irgendwie diese Statusinformation abgreifen, natürlich rückwirkungsfrei. Rückwirkungsfrei heißt, man kann da nirgendwo elektrisch rangehen, man darf das nicht mal öffnen. Man muss also irgendwie versuchen, auf einer optischen Art und Weise, wie ein Mensch, diese Information abzugreifen, ne, zu digitalisieren, dass man sie dann übertragen kann. Oder ein anderes Beispiel ist Brückenmonitoring. Ne, eine Brücke zu monitoren, was hat die für Längenkontraktionen, vertikal, horizontal und so weiter. Wie stark sind die Vibrationen in Abhängigkeit von den Zügen, die drüber fahren. Das sind so typische Anwendungsfälle, mit denen wir uns beschäftigen. Aber auch... Wir haben einen Spitznamen, wir haben ein Projekt, die Rattenfänger von der Sistel. Warum? Wir haben natürlich auch sehr, sehr viel Immobilien und da gibt es auch durchaus Ungezieferbefall. Ne, bisher tun wir das mit statischen Ungezieferbekämpfung. Ne? Da wird ganz viel Fallen ausgebracht, Giftköder ausgebracht und so weiter. Und da weiß man nicht hundertprozentig, gibt es denn Ratten? Wenn ja, wie viele und so weiter. Wir haben smarte Köderboxen im Einsatz dafür, die zählen praktisch die Anzahl der Besucher. Und da kann man dann schön auf einem Dashboard sehen, ne? Das kann man auch als Indikator benutzen, gibt es vielleicht eine Reinvasion, also nimmt die Rattenplage an dem Bahnhof zu oder nicht, müssen wir aktiver werden. Also das sind so typische Sachen, wo wir statische Informationen oder analoge Informationen aufgreifen, digitalisieren, verarbeiten, sprich speichern und dann im Idealfall natürlich irgendwelche Lehren draus ziehen. Ne? Ein letztes Beispiel vielleicht, Maschinenmonitoring. Wir haben sehr, sehr große, sehr komplexe Maschinen, beispielsweise so eine Unterflur-Radsatzdrehmaschine. Da fährt ein Zug drauf und dann wird der Radsatz geschliffen, ne? Abgedreht im weitesten Sinne. Diese Maschinen, die haben einen sehr komplexen Wartungsplan, der basiert heute mehr oder weniger nur auf Zeit. Sprich, alle 14 Tage muss die Maschine gewartet werden. Ob die Maschine wirklich in den 14 Tagen im Einsatz war, ob die einen Zug gemacht hat oder 100 Züge, das spielt bei diesen statischen Wartungsplänen keine Rolle. Das ist natürlich blöd. Also angefangen ein von Betriebsstundenzähler, das Hydrauliköl überwachen und so weiter. Das sind alles Parameter, die dann einfließen hin zu einem dynamischen Wartungsplan. Zustandsbasierte Wartung. Also das im weitesten Sinne, das sind alles so Themen, was wir so treiben. Okay. Jetzt habe ich mal ein ganz einfaches Projekt mitgebracht. Mich interessiert jetzt, wie viele Zuhörer habe ich denn heute? Klar, jetzt könnte ich rumgehen, zähle einfach mal durch. Ne, wäre ich wahrscheinlich sogar schneller. Aber wir wollen es natürlich schön machen. Deswegen machen wir es mit IoT. Was brauchen wir dafür? Ja, irgendwie müssen wir das erfassen. Also brauchen wir einen Sensor. Ja, da haben wir einen schönen Sensor da. Mit einem Button dran. Dann müssen wir irgendwie die Informationen übertragen. Ja, dafür benutzen wir das Protokoll MQTT. Dann haben wir da einen Broker, da benutzen wir AWS IoT Core. Gehen wir alles gleich näher ein und am Ende des Tages wollen wir natürlich die Informationen speichern, verarbeiten und vor allen Dingen visualisieren. Und dafür benutzen wir Thingsboard. Fangen wir an mit der Sensorik. Wo kommen die Sensoren her? Im Idealfall kann man die irgendwie von der Stange kaufen. Da hat man es sehr leicht. Gibt es mittlerweile auch sehr, sehr umfassend, sehr viele, in sehr, sehr guter Qualität. Nur hin und wieder hat man halt Probleme, da gibt es irgendetwas nicht. Dann kann man entweder zur DBKT gehen, also unsere eigene Konzerntochter, beziehungsweise DB Systemtechnik. Könnt ihr uns so einen Sensor bauen, der genau das erfassen kann? Ja. Hin und wieder könnt ihr uns auch nicht weiterhelfen. Dann gehen wir an externe Sensoren ran, Partner ran. Wir haben mittlerweile ein ganzes Netzwerk mit externen Hardware-Lieferanten. Könnt ihr uns diesen Sensor bauen? Und da wird man dann meistens schon fündig. Und wenn überhaupt gar nichts geht, dann müssen wir wirklich in den sauren Apfel beißen und sagen, okay, müssen wir selber bauen, hilft jetzt nichts. Ich habe hier mal so ein Beispiel mitgebracht, das ist unser Staubsensor. Was macht der? Der tut einmal in der Stunde oder nach dem vorgegebenen Messintervall Luft ansaugen, tut die mit einem Laser vermessen, die Partikelkonzentration messen mit nach verschiedenen PM-Größen, also Particle Measure ist das, von 0,2 bis 10 PM. Und das misst es, die Sensoren, die sind vollkommen autark. Das war auch wieder Grundvoraussetzung für den Einsatz in einem Stellwerk, dass die vollkommen rückwirkungsfrei sind. Und damit überwachen wir die klimatischen Bedingungen und die Staubkonzentration im Stellwerk, um dann gegebenenfalls irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Ich kann den mal so reingeben. Lasst ihn einfach mal rumgehen. Es wäre schön, wenn er wieder zurückkäme. Nicht, dass irgendwo was Wichtiges dann fehlt. Okay. Wenn wir was selber bauen, ne, dann haben wir jetzt das ganz große Glück, mittlerweile gibt es sehr, sehr gute Sensorplattformen. Ne, also beispielsweise Adafruit, Pfeffer, da findet man alles Mögliche von den Prozessoren bis in Sensoren, kann man sehr einfach auch zusammenbasteln, sehr, sehr gute Anleitungen, ist wirklich hervorragend. Tinkerforge, damit machen wir in letzter Zeit immer mehr wieder. Ich habe hier mal so ein Beispiel mitgebracht. Das sind dann so einfache Bricks und Bricklets, die kann man so zusammenstecken, die kann man dann auch zusammenschrauben, sehr, sehr einfach programmieren. Hier haben wir so ein Bricklet, das ist ein Beschleunigungssensor dran Und damit kann man sehr, sehr einfach Prototypen bauen, beziehungsweise aber auch Geräte, die durchaus für den produktiven Einsatz geeignet sind. Ja, also wenn es wirklich nur um kleine Stückzahlen geht, also wir brauchen davon mal 5 Stück, da kann ich hier an den großen Manufaktor rangehen. Also zum einen lacht er mich aus und zum anderen warte ich wahrscheinlich 2 Jahre, bis der mal sagt, okay, jetzt habe ich mal Zeit für dich. Ja. Aber in dem konkreten Fall, was wir jetzt machen wollen, benutzt man eine dritte, das ist Wimos. Wimos ist auch, ja, wie wahrscheinlich die allermeisten, ESP32 basiert. Es gibt wieder verschiedenste Sensoren, Aufsätze, kann man einfach zusammenstecken, muss man also nicht mal löten und kann man sehr, sehr einfach programmieren. Werden wir uns dann gleich noch anschauen und vor allen Dingen ist es unglaublich günstig. Also wenn man da beim schnellen Ali ist oder so, da, es ist unglaublich günstig. So, jetzt haben wir also einen schönen Sensor zusammen. Jetzt brauchen wir natürlich noch irgendwie Konnektivität. Wie kriegen wir diese Daten auf unser Backend-System? Im IoT-Umfeld gibt es dafür eine ganze Reihe von verschiedenen Protokollen. Ich habe mal hier 4 rausgegriffen. Und davon sind 2 besonders wichtig. Das eine ist LoRaWAN, das andere ist Narrowband IoT. Und jetzt hängt es extrem stark von dem Use Case ab. Also angefangen von, wie viel Strom habe ich denn zur Verfügung? Also im Grunde genommen hat Narrowband IoT nur Vorteile. Es hat nur einen Nachteil, es braucht halt mehr Strom. Wenn Strom jetzt keine Rolle spielt, wenn ich irgendwie Landstrom habe oder ich habe Solarunterstützung oder irgendetwas, ganz klarer Fall, dann wählen wir meistens Narrowband IoT. Wenn es jetzt ein Projekt ist, was auf dem Bahnhof läuft, wo eine Infrastruktur vorhanden ist, dann kann man auch LoRaWAN nehmen. LoRaWAN hat den großen Vorteil, super energieeffizient. Da kann man problemlos irgendwelche Sensoriken bauen, die 10 Jahre vor sich hinlaufen würden, ohne dass man 2 Standard 1440er Batterien wechseln müsste oder so. Ja. LoRaWAN hat auch den großen Vorteil, es ist vollkommen kostenneutral. Also sprich, ich brauche dafür keine Lizenzgebühren zu bezahlen oder eine SIM-Karte oder irgendetwas. Ne? Ist aber faktisch auch nur verfügbar in Städten oder wo halt schon mal jemand einen LoRaWAN Gateway hingebaut hat. Ne? Sigfox kommt von einer französischen Firma, auch eine sehr interessante Idee gewesen. Die hatten sich zum Ziel gesetzt, ein weltweites spezielles IoT-Netz aufzubauen. Für Deutschland ist es eigentlich auch weitestgehend gelungen. Also man hat theoretisch fast den gesamten Deutschland Coverage dafür. Wir setzen kaum noch drauf, also die krebseln immer so an der Pleite rum. Das ist blöd, wenn du 1000 Sensoren ausgerollt hast und dann heißt das irgendwann mal, Sigfox ist ausgeschalten. Deswegen also kommt für uns Sigfox eigentlich nicht mehr in Frage, obwohl die Idee sehr, sehr gut war. Wir setzen fast ausschließlich mittlerweile auf Narrowband IoT bzw. LoRaWAN, wenn wir entsprechende Coverage vorher voraussetzen können. Okay, MQTT-Protokoll. Wir hatten es gerade gehört, ich gehe trotzdem noch ein kleines bisschen intensiver darauf ein. Im Grunde genommen, ich habe einen Server, das ist der MQTT-Server oder auch Message-Broker, der ist so nett und wartet auf Nachrichten von sogenannten Producern. Ein Producer schickt dann eine Nachricht mit einem gewissen Topic. Das Topic könnte hier zum Beispiel A sein, muss man sich ein Stück weit vorstellen wie eine Verzeichnisstruktur. Man hat verschiedene Ebenen, kann dann entsprechend strukturieren. Und hier sagen wir, okay, 22 Grad schicke ich an das Topic Wohnzimmer. Und dann haben wir auf der anderen Seite entsprechende Konsumenten, die können sagen, gib mir alles vom Topic Wohnzimmer. Und sobald dann die Nachricht eintrifft, wird die dann entsprechend an den Consumer weitergeleitet und der kann die dann entsprechend weiterverarbeiten. Wir benutzen MQTT fast ausschließlich von AWS Core IoT, also AWS, den großen Cloud Hyperscaler. Und die haben ein Produkt, das nennt sich AWS Core IoT. Und solange wie man ausschließlich einen MQTT-Broker benutzt, ist das unglaublich günstig. Also der ist immer verfügbar, der skaliert, muss man sich um nichts kümmern, ist ein Full-Managed Service und ist unglaublich günstig. Also ich glaube, die ersten 200 oder 500.000 Nachrichten pro Monat kosten überhaupt gar nichts und danach kostet es so wenig, das wird de facto immer zu null gerundet. Also das kann man durchaus machen. Es wird dann etwas kostenintensiver, wenn man anfängt, mehr von AWS IoT Core zu benutzen, beispielsweise das ganze Nachrichten weiterleiten, die Verarbeitung bzw. Digital Twin oder Device Management und so weiter, das lassen Sie sich gut bezahlen. Aber wenn man wirklich nur einen hervorragenden MQTT-Broker braucht, mit höchsten Verfügbarkeitsansprüchen, erste Wahl. Okay, und dann kommen wir jetzt zur letzten großen Komponente, die wir brauchen, das ist Finxport. Finxport ist ein relativ neues Produkt. Da gab es die ersten Überlegungen, so 2016 rum, 2017 gab es dann so das erste Release. Und die haben eine sehr, sehr bewegte Entwicklungshistorie hinter sich. Also es ist unglaublich. Und mittlerweile ist es eigentlich der Marktführer in den IoT-Lösungen im Open-Source-Umfeld. Gibt es in zwei Geschmacksrichtungen. Es gibt die Community Edition bzw. die Professional Edition. Es ist also ein Stück weit so eine Art Open-Core-Modell. Also sprich, eine ganze Reihe von Funktionalitäten sind der Professional Edition vorbehalten. Das betrifft beispielsweise Integratoren, ne, dass man die AWS Core IoT Integration native hat, ne, und ein paar andere Features. Gleichwohl die Community Edition ist auf jeden Fall feature complete. Also man kann damit ohne Probleme jegliche eigene IoT-Projekte realisieren. Installation, Betriebsführung ist super einfach. Gibt es als Container-Image, gibt es als Pakete für alles, was irgendwie Red Hat-konform ist. Und Ubuntu. Und ansonsten, die haben auch einen Cloud-Dienst. Ich weiß gar nicht, was der kostet auch günstig. Da kann man mal kurz nachschauen. Also super günstig. Das ist unter Finxport.io zu erreichen. Pricing. Und nicht, dass ihr denkt, ich habe irgendwas mit Finxport zu tun. Ganz im Gegenteil. Cloud, also Maker. Ab $10 pro Monat startet das. Full managed, muss man sich um nichts kümmern. Ja. Also muss man sehen, was man da braucht. Aber ansonsten einfach die Community Edition runterladen, kriegt man überall am Laufen. Okay. Ansonsten, es hat eine super gute Architektur. Was heißt das? Feinste skalierbare Microsoft-Architektur. Also wer das selber provisieren will in seinem Cloud-Dienstleister der Wahl, hat es da wirklich sehr, sehr einfach. Also AWS Autoscaler und man kann problemlos die Server wegwerfen. Es wird alles in der Datenbank gehalten. Wir benutzen AWS für unsere Provisionierung, RDS, Postgres, hochverfügbar über alle AZs und das rundum glückliches Paket. Ne? Also es funktioniert super, super gut und durch diese Microsoft-Architektur kann man auch beliebig skalieren. Also es gibt Erfahrungsberichte, dass man mehrere 10.000, 100.000 Nachrichten pro Sekunde damit problemlos verarbeiten kann. Die haben dann auch also die Möglichkeit, man kann auch Message-Broker ranbauen, Kafka und so weiter, um überall die Performance zu optimieren. Also das ist kein System, was jetzt limitiert ist auf den Soho-Bereich oder irgendetwas, sondern das kann wirklich dynamisch mitwachsen. Ja. Und jede Größe erreichen. Okay, dann haben wir es. Dann sind wir jetzt dabei. Ja, jetzt wird es praktisch. Jetzt bin ich mal richtig gespannt. Schauen wir uns mal an, als allererstes müssen wir den Sensor herstellen. So, was brauchen wir? Wir haben ein Stückchen Code. Den Code habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern wie immer erstmal eine Recherche auf GitHub und habe ich einen gefunden, der hat für ESP 8266 bzw. Vimos kompatibel schon mal etwas erstellt, was direkt für AWS Core IoT geschrieben ist. Sprich, da hatte ich es ausgesprochen leicht. Runtergeladen, dann musste ich im Grunde genommen lediglich meine Zertifikate da eintragen. Die ganze Kommunikation ist ja mit Zertifikaten abgesichert. Also nur dieses Gerät darf Daten senden und nur unser Finxport wird später mal die entsprechenden Topics subscriben können. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist die Wi-Fi-Credentials eingeben. Man darf gespannt sein. Und passt das? Genau. So, jetzt versuchen wir das mal durchzukompilieren und dann hochzuladen. In der Zwischenzeit kann ich mal noch drei Worte dazu sagen. Im Grunde genommen habe ich lediglich in der Loop ein paar Anpassungen gemacht. Sprich, wenn der Knopf gedrückt wird, dann soll er entsprechend die Lampe anmachen und er soll eine Nachricht schicken, den Counter hochzählen, also der Counter der entsprechenden Teilnehmer. Und wenn der Knopf wieder losgelassen wird, dann macht er die Lampe wieder aus und dann war's das. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Er hat es kompiliert, er hat es hochgeladen. Er connected to AWS IoT. Sehr schön. Also, er ist jetzt schon connected. Perfekt. Das heißt, das Gerät geht davon aus, es kann Daten senden. Dann gehen wir jetzt mal auf unser AWS Core IoT und wir abonnieren das Thema, drücken auf den Knopf und freuen uns. So, hervorragend. Also jetzt bin ich erstmal froh. Das heißt, WLAN und so weiter funktioniert alles. Ne? Und wenn ich jetzt immer drauf drücke, kann man hier sehen, es werden entsprechende Nachrichten hergeschickt, die entsprechenden Counter, also wie oft habe ich jetzt gedrückt, beziehungsweise auch die Zeit dazwischen. So, jetzt beginnt der leichte Teil. Wir gehen Pfingstwort. Ich habe einen neuen Mandanten erstellt. Pfingstwort ist vollkommen mandantenfähig. Das ist hier eine Testumgebung, aber ich habe trotzdem für den Chemnitzer Linux-Talk mal einen Mandant erstellt. Und als allererstes müssen wir irgendwie die Daten reinbekommen. Daten reinbekommen, dafür machen wir die Integrations. Wir wollen jetzt also eine hinzufügen und als allererstes Integration Type. So, jetzt schauen wir hier mal so rum und da sehen wir schon, da gibt es sehr, sehr viele. Und selbst wenn ich gar nichts finden sollte, dann kann ich mich immer noch retten, indem ich so ein Standardprotokoll nehme, TCP, UDP oder irgendetwas. Wir haben hier Azure, AWS SQS, also da ist UPC UA gerade im Maschinenumfeld. Da sind unheimlich viele UPC UA-Schnittstellen schon vorhanden, um Daten nativ abzugreifen. Da ist für jeden was dabei. Wir suchen uns jetzt AWS IoT raus und wir geben den ganzen den Namen. Chemnitzer Linux 2023. Wir wollen, dass die Integration läuft, also die soll aktiv sein und wir wollen den Debug-Modus haben, damit wir sehen, ob wir keinen Fehler gemacht haben. So, jetzt brauchen wir nächste Stufe, Uplink-Data-Converter. Was heißt das? Manchmal liegen die Daten ja nicht in der Qualität vor, wie ich sie gebrauchen kann, um sie weiter zu verarbeiten. Also beispielsweise im IoT-Umfeld ist es sehr typisch, wenn die Daten sehr, sehr stark komprimiert übertragen werden. Also jetzt sind nicht schön JSON, schön aufgedröselt oder irgendetwas, sondern da werden dann wirklich nur die eigentlichen Values übertragen, vielleicht noch zusammengefasst, irgendwie komprimiert und so weiter, dass sie nicht mehr ASCII übertragen werden. Also da kommt es wirklich auf das letzte Byte drauf an, weil jedes Byte bedeutet natürlich Energie. Ja, und bei einer Laufzeit von 5 Jahren oder irgendetwas heißt das dann vielleicht schon, okay, das ist ein halbes Jahr weniger, nur weil ich den Luxus haben wollte, es im Klartext zu übertragen. Ja, und dafür braucht man einen Data-Converter. Da haben wir jetzt noch keinen. Da erstellen wir uns einfach mal einen. Chemnitzer Linux 2023. Da schalten wir auch mal den Debug-Modus ein. Genau. Und nächste Stufe. Jetzt Downlink-Converter. Was ist das? Im Moment streben wir ja nur an, wir wollen die Informationen haben. Ne? Wie viel hat der Sensor? Ich könnte jetzt natürlich auch irgendwie ein Gerät steuern. Eine Lampe einschalten oder Drehzahl oder eine Heizung einschalten oder was auch immer. Und dafür brauche ich einen Downlink-Konverter. Ne? Also, dass ich meistens die Informationen aus Pfingstwort aufbereiten kann, so dass ich sie dann an das Gerät schicken kann, dass das Gerät es versteht. Machen wir jetzt aber nicht. Von der Seite lassen wir es einfach weg. Skippen das und jetzt kommen wir zu den Verbindungsdaten. Da muss ich ein bisschen spicken. Und wir suchen uns als allererstes raus den Hostnamen unseres Brokers. Der ist autogeneriert von AWS. Von der Seite kann man sich den definitiv nicht merken. Und jetzt brauchen wir noch eine ganze Latte von Zertifikaten. Allen voran Amazon Root CA-Zertifikat. Jetzt brauchen wir das Subscribe-Zertifikat. Also ich möchte ja Informationen vom Prog erhalten. Ich möchte also einen Kanal abonnieren. Und für dieses Zertifikat brauchen wir dann auch noch einen Schlüssel, damit wir das entsprechend aufschließen können. So, jetzt haben wir die ganzen Zertifikate hinterlegt. Stellt sich die Frage nach Topic-Filter. Klar, wir können es auf Hashtag lassen. Das würde einfach bedeuten, er abonniert alles. Aber in unserem konkreten Fall wissen wir, dass unsere Geräte auf einem Topic USMC Counter Abnahme VMOS PUB Informationen veröffentlicht. Also können wir auch direkt dieses Topic abonnieren. Und dann sind wir auch schon durch. So. Jetzt gehen wir mal rein ins Integration, Events, schauen uns das an, es gibt keinerlei Fehler. Er hat sich erfolgreich verbunden. Und dann drücken wir jetzt mal optimistisch auf unser Gerät. Und die Informationen liegen vor. Sehr schön, sie liegen sogar sehr strukturiert vor. Theoretisch könnte man damit also schon weiterarbeiten. Gleichwohl, nächste Aufgabe ist, dass wir den Konverter noch etwas anpassen. Aber jetzt, wo wir gesehen haben, dass das alles funktioniert, können wir hier einen Debug-Modus ausschalten. Da ist das System etwas performanter und tut die Datenbank nicht mit unnötigen Debug-Informationen wählen. Füllen. So, Data-Konverter. Dann schauen wir uns den Data-Konverter an. Das Schöne ist, es gibt eine Art mini-integrierte EDE. Die schauen wir uns mal an und wählen als erstes JSON. Das sind also die Informationen, die bereits über unsere Integration reingekommen sind. Und dann drücken wir einfach mal auf Test und stellen fest, das ist jetzt nur bedingt das, was ich erwartet hätte. Beispielsweise Device-Name ist ein Platzhalter, Thermostat. Was hat das mit dem Thermostat zu tun? Das hängt einfach damit zusammen, wir haben gesagt, okay, erstell uns einen Konverter und der wird einfach mit einem Standard-Konverter befüllt. Das ist ein Beispiel, ist nicht verwendbar. So, aber nach bester Fernsehkochmanier, ich habe da schon mal was vorbereitet. Nehmen wir das mal und dann gehen wir da durch jede einzelne Zeile durch und dann wird das ganz schnell klar, wie einfach und trivial das eigentlich ist. So, also, was machen wir hier? Als allererstes tun wir den Payload-String dekodieren, damit wir darauf zugreifen können, auf zwei verschiedene Art und Weisen. Ich arbeite eigentlich immer mit Datas, sprich im JSON-Format, dann kann ich das sehr gut adressieren. Hier nehmen wir uns das Topic. Das Topic ist eine Meta-Information, deswegen steht das hier in Metadata. Und es kann ja jetzt sein, dass ich sehr, sehr viele Geräte habe. Ich will natürlich nicht für jedes Gerät das neu machen, sondern ich bin natürlich auch hinreichend faul. Ich möchte, dass das alles automatisch generiert wird, neue Geräte angelegt werden und so weiter. Deswegen nehmen wir den Device-Namen direkt aus dem Topic heraus. Sprich, Metadata Topic spalten wir auf an Slashes. Und dann möchte ich davon zum Beispiel hier Topic 3 haben, ne, 0, 1, 2, 3 und hier steht dann der entsprechende Device-Name. Ja, das macht sich ganz gut, wenn man seine Geräte, dieser Staubsensor zum Beispiel, ne, da steht eine riesige UUID drin, die wird jedes Mal mitgeschickt. Ja, das ist die einzigste Wahrheit, womit man den Staubsensor definitiv immer identifizieren kann. Und in der Topic steht dann die UID drin, die nehmen wir und nehmen das dann entsprechend als Device-Namen. So, dann haben wir Device-Type, das ist ein statischer String. Counter-Device habe ich es einfach mal genannt. Es könnte genauso Staubsensor oder irgendetwas sein, weil ein Device-Type, alle Geräte eines Types kann ich ja irgendwie auch konfigurieren wollen. Beispielsweise Schwellwerte dann später konfigurieren, dass vielleicht, wenn die Batterie weniger ist wie 3000 Milliampere oder irgendetwas, dass dann entsprechende Alarme geworfen werden oder sowas. Ja. Deswegen legt man dafür ein Device-Type an. Und ich möchte natürlich, dass die gesamten Geräte in einem Folder, in einer Gruppe organisiert werden, einfach damit ich ein bisschen Übersichtlichkeit habe. Bei den Daten habe ich großes Glück, die liegen schon in einem sehr guten Format vor, deswegen kann ich sagen, okay, Gesamtresalt-Telemetrie ergibt sich aus Data und wenn wir uns das jetzt mal entsprechend testen, dann sehen wir uns, okay, wunderbar, jetzt sind die Daten so aufbereitet, dass Thingspot was damit anfangen kann. Dann speichern wir das ab und ja, gehen wir nochmal hin. So, jetzt tun wir neues Event generieren. Ich habe auf den Knopf gedrückt. Wir schauen uns die Events an und da sehen wir auch, okay, in, out, ne, das ist reingekommen und das ist dann entsprechend aus unserem Konverter rausgekommen. Hervorragend, das sieht sehr, sehr gut aus. Dann gehen wir eins weiter. Wir gehen in Device Groups und sehen hier auch, ach, super, ne, es gibt eine neue Gruppe von Geräten, nämlich Counter Device und da wurde dann auch unser Gerät entsprechend automatisiert angelegt. Ja, das macht für mich jetzt keinen Unterschied, ob ich ein Device habe oder 10.000. Die würden jetzt einfach hier so entstehen, ohne dass ich irgendeine Arbeit damit habe. Und bei den Geräten kann man sich jetzt auch das anschauen. Neueste Telemetrie, ne, und da haben wir hier dann die entsprechenden Informationen, also Counter Duration bzw. auch die entsprechende Time. So, jetzt habe ich also die Information um Speichern und so weiter, muss ich mich alles überhaupt nicht kümmern, das macht er im Hintergrund. Es ist natürlich vollkommen klar, wenn ich Daten reinschicke, dass ich die auch gespeichert haben möchte. So, Dashboard. Wir möchten eine Visualisierung anlegen, also erstellen wir uns ein Dashboard. Chemnitzer Linux-Tag 2023, Rest lassen wir so. Und als allererstes müssen wir Entitäten definieren. Ja, was heißt das? Wir müssen konfigurieren, welche Informationen von welchen Geräten denn visualisiert werden sollen. Welche soll er denn benutzen? Ist für uns jetzt eine relativ einfache Geschichte. Wir nennen das mal Counter, sagen als Filtertyp eine einzelne Entität. Wir haben ja im Moment nur ein Gerät. Und dann wählen wir das aus. Und jetzt haben wir eine Entität definiert und mit dieser wollen wir weiterarbeiten. Sprich, wir wollen jetzt Informationen visualisieren und als erstes nehmen wir uns eine statische Karte her. Also sprich, wo einfach nur eine letzte Zahl angezeigt wird, genau eine Simple Card. Jetzt müssen wir dem Widget sagen, welche Informationen soll entsprechend visualisiert werden. Und dann nehmen wir natürlich die Entität, die wir gerade definiert haben, die also für dieses Counter-Device steht. Und der sucht dann im Hintergrund schon raus, okay, bei dieser Entität habe ich folgende Informationen zur Verfügung. Counter, Duration, Time. Ne? Das sind also die Informationen, die wir schicken. Und er hat dann noch ein paar, die er selber erstellt, zum Beispiel Activity oder wann hat das Gerät als allerletztes Mal irgendwie Aktivität gezeigt und so weiter. Wir möchten jetzt den Counter haben. So, schauen wir uns mal an. Ja, funktioniert hervorragend. 16 Grad Celsius. Hm. Da müssen wir nochmal drüber fallen. Also gehen wir da wieder rein, sagen Maßeinheit für Anzahl, könnte man vielleicht sowas machen oder man lässt es einfach weg. Anzahl Teilnehmer und bei Data Settings nehmen wir die Einheit weg. Speichern das ab. So. Ach, jetzt haben wir das schon mal sehr, sehr gut. Jetzt haben wir praktisch unser erstes Widget erstellt. Ne? Immer wenn ich draufklicke, zählt das eins hoch und es wird dann entsprechend visualisiert. So, jetzt hatten wir ja noch ein Value, was wir übertragen, nämlich die Anzahl der Zeit zwischen den einzelnen Knopfdrücken. Also gehen wir da rein, wir suchen uns noch ein schönes Balkendiagramm raus, wählen wieder unsere Entität aus, sprich von dem Counter möchten wir diesmal die Duration haben. Wir wissen, dass die Duration in Sekunden angegeben ist. Gucken wir uns das mal so an. Ja, ne? Und dann sind wir eigentlich auch schon so weit, dass wir jetzt mal die Zählung beginnen können. Ne? Da darf man mal gespannt sein. Dann setzen wir das Ganze mal etwas mobiler. Das heißt, ich habe hier eine kleine Powerbank dabei, die das Gerät mit Strom versorgen wird. So, ganz wichtig, einen schönen großen Gummi. Sehr schön. Dann gebe ich das einfach mal so in die Runde. Hier drückt man genau einmal drauf und dann gucken wir uns das mal an, ob das so funktioniert. Genau, und da können wir dann auch genau sehen, wer relativ reaktionsschnell war. Okay, so, also das ist jetzt natürlich ein Spaß, ne, den man so machen kann, aber man hat, glaube ich, ganz deutlich gemerkt, wie einfach das ist, mit Thingsboard entsprechende IoT-Use-Cases zu realisieren. Und ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen und mal noch so auf ein paar Eigenheiten eingehen. Beispielsweise Regelketten. Wir hatten im vorhergehenden Talk ja Node-RED gehabt. Im Grunde genommen ist ja etwas Ähnliches integriert. Man kann also beliebige Szenarien und Workflows da modellieren. Man hat dann zum Beispiel hier so Filter zur Verfügung. Man kann auch verschiedene Skripte ausführen. Man kann Daten anreichern von externen APIs und was man sich so irgendwie vorstellen kann. Und das wirklich auf eine sehr, sehr einfache Art und Weise. Also man muss jetzt kein Hardcore-Entwickler sein, um das problemlos hinzubekommen. Es hat natürlich auch eine sehr, sehr gute Integration in... Das hat eine sehr gute Integration in die großen Hyperscaler und so weiter. Also man kann SNS-Nachrichten, SMS, E-Mail, alles solche kann man da problemlos rausversenden. Und natürlich, was wir jetzt gar nicht gezeigt haben, ist irgendwelche Geräte stören. Man kann ja also auch Buttons hinmachen, dann drückt der End-User drauf und dann tut sich halt irgendetwas. Und ich kann aus Erfahrung sagen, dass das System so einfach ist und so eine geringe Einstiegshürde bietet, dass es auch wirklich endkundentauglich ist. Also, nee? Ist es nicht endkundentauglich? Ach so, ach du bist noch dabei. Ja, du willst den größten haben, ne? Hervorragend. Okay, na jedenfalls im Allgemeinfall macht man da so einen Tagesworkshop oder so und nach 3-4 Stunden hat man die Kunden wirklich enabled, ihren eigenen Use Case damit zu modellieren und das ist auch wirklich notwendig. Häufig spielt man dann so stille Post im Sinne von, der Kunde kann sich nicht hundertprozentig ausdrücken, was er denn eigentlich will. Und dann modelliert man etwas, man baut etwas und sagt der Kunde, so habe ich mir nicht vorgestellt, was wir anders haben und so weiter. Und da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht, das ganze Thema Dashboarding dann ein Stück weit dem Kunden wirklich zu überlassen. Ist es auch prompt kaputt hier? Ah, das ist blöd, dann fangen wir nämlich von vorne an. Wie bitte? Geht nicht mehr? Also die Lampe muss aus sein, dann hat er sich eigentlich verbunden. Okay, also 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So. Also, nicht den Strom rausziehen, nicht Reset drücken. Okay. So, jetzt hat man die ganze Geschichte Workflow und so weiter, ne, wie man eigene Regeln da definieren kann. Data Converter in Griechenland habe ich gezeigt, Customer Regie, also es ist auch vollkommen mandantenfähig. Ich kann auch, jeder Mandant kann für sich eigene Kunden wieder anlegen, die dann voneinander gekapselt sind. Hat ein sehr, sehr filigranes User-Rollen-Rechte-Konzept. Also da kann man wirklich runtergehen, bis dieser Kunde darf nur genau dieses Gerät, nur genau diesen Value sehen. Also super filigran. Device Groups, Profiles, das haben wir alles gehabt. Edge. Ich kann natürlich über Thingsboard auch Device Manage machen. Ich kann Firmware hochladen. Ich kann auch sagen, okay, tu mir alle Geräte updaten in den nächsten 10 Tagen, aber nie mehr wie 5 Geräte gleichzeitig. Also solche Regeln kann man dann entsprechend konfigurieren. Ja, und das ist, glaube ich, auch so das Wichtigste. So, dann warte ich jetzt drauf. Wo sind wir denn? Wo ist denn der Counter? Läuft noch durch. Okay, dann lassen wir es mal laufen. Also, dann komme ich mal zum Fazit. Unserer Meinung nach ist Thingsboard ausgesprochen gut geeignet für die Realisierung, für die einfache, kosteneffiziente Realisierung von IoT-Use-Cases. Das Schöne ist, das System kann mitwachsen. Uns hat es bisher keinerlei Grenzen geboten. Also immer, wenn wir dachten, okay, das kann man damit nicht machen, haben wir den Support angeschrieben und es ging problemlos. Wenn man den weiß, wie. Es hat eine sehr, sehr große Community. Wenn wir uns mal den Spaß machen, wir wollen mal die Vitalität messen von dem Open-Source-Projekt. Gehen wir mal nach OpenHub. Kennt jeder OpenHub? Nie gehört, nie gesehen? Okay, also die Idee ist immer, wenn man ein neues Open-Source-Projekt, weiß man nicht, ist das gut, ist das eine One-Man-Show oder irgendwas, kann man irgendwas drauf aufsetzen und so weiter. Und dafür ist OpenHub richtig, richtig gut. Im Grunde genommen ist das ein riesen Scanner, der permanent Open-Source-Projekte sucht und dann entsprechend bewertet. Einfach mal einen Namen eingeben, finden wir Thingsboard. Und da kommt man halt raus, wie viele Kontributoren hat das, wie viele Zeilen Code. Da gibt es auch manchmal so eine Schätzung, entspricht ungefähr so und so viel Millionen Entwicklungsbudget, alles Mögliche. Und dann hier ganz, ganz wichtig, ne, wie groß ist der Security Index beziehungsweise auch Vulnerability Index. Also ganz, ganz wichtig für uns. Wie groß ist die Community, die dahinter steigt? Also ist dieses Projekt vital? Ne? Kann ich wirklich darauf setzen oder ist das eine One-Man-Show hier? Ihr kennt alle dieses Bild hier von dem einen Entwickler in Nebraska.
Ne? Ist das das von XKCD?
Wie bitte?
Ist das das von XKCD?
Ja, es gab hier bei Log4j, da ist dann mal so auf Twitter ein Bild ganz berühmt geworden, ganz, ganz viele Klötzer und immer größer und riesen Unternehmen haben draufgesetzt und dann ist da so ein.
Ja, das ist das Ding.
Ah ja, ne? von diesen einen nicht bezahlten Entwickler in Nebraska. Der, ne? Also so ne, damit kann man das so messen. Und das sind hervorragende Werte, also speziell das. Also da kann man auch getrost Enterprise-Applikationen drauf aufbauen. So, jetzt gucke ich mal, wie weit sind wir denn? Läuft noch durch? Okay, dann ziehe ich schon mal Fazit. Ich war eigentlich schon dabei, ne? Also, ich mache den Satz nochmal. Also, es ist ein sehr, sehr gutes Open-Source-Projekt, auf dem man wirklich getrost sehr kosteneffizient IoT-Projekte realisieren kann. Es ist feature-complete und macht es wirklich sehr einfach. Ne? Und es ist endkundentauglich. Okay, dann kommen wir mal dazu, ob es noch Fragen gibt. Kann ich noch was zeigen? Möchtet ihr, dass ich noch auf irgendwas intensiver eingehe?
Der Staubsensor, den Sie uns umgegeben haben, wie misst der den Staub? War das das obere Teil?
Nein. Also das obere Teil, das ist auch kein Stecker, das kann man auch nicht rausziehen, sollte man möglichst auch nicht anfassen. Das ist ein Hochleistungskeramikkunststoff, der einen Sensor schützt, der da drin ist. Und das ist nichts anderes wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Der ist nach außen geführt. Wir haben das auch nochmal in das Gerät drin. Gleichwohl, wenn man den Sensor in dem Gehäuse hat, dann wird es extrem stark gedämpft. Also das heißt, man kriegt irgendwelche Peaks nicht mit und das ist für uns Anwendungsfall schon schwierig. Deswegen wurde das nach außen geführt. Wenn man sich diesen Staubsensor anschaut, dann hat er an der Seite so Lüftungsschlitze. Dahinter befindet sich ein SPS-30-Modul, das, wenn das aktiviert wird, saugt das Umgebungsluft an und dann ist da ein kleiner LED-Laserstrahl, der die Anzahl der Partikel misst. Also der beschießt die und misst dann praktisch die Reflexion. Und das macht der mit unterschiedlichen Größen. Ne? 0,5, 1, 2, 5, 4, 10. Also PM10 dann. Und so kommen dann die entsprechenden Werte raus. Ja. Und dann kann man halt schlussfolgern, okay, wir haben eine Feinstaubbelastung in dem und dem Bereich. Ne? Was kann man da für Maßnahmen unternehmen? Und wir hatten gerade einen Piloten da durchgeführt, über ein Jahr. Wie kann man den Staub in Relaisstellwerken senken? Man muss sich vorstellen, so relaisbasierte Stellwerke, da sind hunderte Relaisgruppen drin. Jede Relaisgruppe hat bis zu 35 Relais. Jedes Relais hat 8 Kontakte, also 8 unterschiedliche Schaltungen. Und wenn sich dann Staub niederlegt, beziehungsweise auch irgendwelche Feuchtigkeit, dann muss man das teilweise, kann man das gar nicht sehen und trotzdem fängt es an zu isolieren. Ja, und wenn das zu stark isoliert hat, dann funktioniert das Stellwerk nicht mehr. Und das hat dann halt Auswirkungen auf den Bahnverkehr.
Ja.
Okay.
Für die Devices, die Ratten zählen in den Immobilien der Bahn, können die Besucher irgendwie auseinanderhalten? Also haben die irgendwie Gesichtserkennung oder so?
Also das ist ausgesprochen spannend, weil das führt natürlich jedem regelmäßig zu Streit. Ne? Und wir sagen immer, na, also die DB-eigenen Ratten, die haben alle einen DB-Stempel dran. Ne? Und alle anderen Ratten, die kommen natürlich von außen her. Nee, Spaß beiseite. Also das ist ein echtes Problem, weil man weiß es nicht unbedingt, wie viele Ratten hat man denn. Ne, die Dienstleister, die haben natürlich auch ein gewisses Eigeninteresse da. Ne, die sagen, oh, die Köder sind immer weggefressen, also wir müssen. Ne? Das heißt aber, dass wir natürlich viele, viele Tonnen Giftköder in die Natur ausbringen. Ne? Das ist ein echtes Problem. Dann gibt es relativ einfache aufgebaute Fallen, die, wo der Köder auch ausgeschwemmt werden kann. Ne, also das heißt, stark Regenfälle oder irgendetwas, ne, es bilden sich Pfützen, dann kann es wirklich dazu kommen, dass der Giftköder weggeschwemmt wird. Ne? Die smarten Rattenfallen, die wir da verwenden, die sind von der Firma Ball-B, die haben da entsprechende Vorkehrungen, also dass der Köder wirklich wassergeschützt ist. Da ist so wie ein Schwimmer, muss man sich das vorstellen. Und wenn Wasser auftreibt, dann tut der Schwimmer eine Öffnung verschließen und dann ist es gesichert. Na? Also das ist ein erster Pilot, den wir fahren, wo es wirklich darum geht, ist das geeignet? Können wir damit unsere Umweltziele vielleicht besser erreichen? Also sprich, mit viel, viel weniger Giftködern auskommen? Weil das natürlich auch ein Monitor ist. Habe ich denn überhaupt da einen Ungezieferbefall? Ne? Oder aber wenn ich weiß, ich habe keinen, dann tue ich zumindest eine so eine Falle da noch raus als Indikator. Weil wenn eine Reinvasion ist und ich die möglichst frühzeitig bekämpfe, dann brauche ich auch bei Weitem nicht so viel Gift. Ja. Aber das ist, wie gesagt, da sind wir noch in den ersten Stufen. Wir haben uns Experten dazu geholt, die das entsprechend wissenschaftlich bewerten und so weiter. Die Ergebnisse liegen noch nicht vor. Und man muss auch sagen, also eine smarte Ungezieferfalle oder Köderbox, die ist relativ teuer. Muss man sehen, wie sich das rechnet. Ja. Beantworte das die Frage.
Ja. Vielen Dank erstmal. Wenn Sie jetzt große IoT-Projekte betreiben, im Außenbereich, dann sind das potenziell, sage ich jetzt mal, zugängliche Orte. Haben Sie da auch Probleme mit Tampering? Es gibt ja da viele Schutzmaßnahmen und so. Ja. Ist das ein Thema überhaupt in der Praxis?
Ja, also das ist ein Riesenproblem. Damit haben wir aber bei der Deutschen Bahn immer mehr zu kämpfen. Also dieses ganze Thema Vandalismus und so weiter, ne, oder auch Diebstahl, Kabeldiebstahl, also das ist wirklich schwierig. Ne, und selbstverständlich, also wenn man da irgendwo so ein wunderschönes IoT-Gateway hat, hier vielleicht so ein LoRaWAN-Gateway, das sieht nicht nur schick aus, jeder, der sich ein bisschen auskennt, der weiß, ne, das kostet ungefähr so 1.000-1.500 €. Das hat auch zwei schöne große Antennen dran, also da sage ich mal, wenn das gesehen wird, dann kann das durchaus Begehrlichkeiten wecken. Also das ist ein echtes Problem, definitiv. Na, aber viele Sensoren, die wir so ausrollen, die sind so als gar nicht erkennbar. Das sind irgendwelche unscheinbaren Boxen. Manchmal sind die auch wirklich nur magnetisch, manchmal sind die aber auch fest montiert, dass man sie gar nicht so wegbekommt. Na, aber das ist schwierig. Ja. Also so wie mit Kabeldiebstahl. Ne? Also da hast du Experten, die machen die Kabelschächte auf, gucken da rein, oh, schönes schwarzes Kabel, schnitten das auf, ne? Und stellen dann fest, ist ein Lichtwellenleiter.
Also, das andere ist ja, man könnte ja Daten manipulieren. Auch.
Ja, also, Absolut. Das ist natürlich auch ein Problem. Wir haben ja gesehen, die Datenübertragung, die wird abgesichert mit irgendwelchen Zertifikaten. Und man braucht dann natürlich Möglichkeiten, wie kann man die Zertifikate tauschen. Ne? Wie kann man die revoken, ne? Zertifikatstausch. Aber das Problem stellt sich ja mit jeder Infrastruktur. Ne? Wir leben ja in einer Zeit, ich kann nicht mehr eine Software schreiben und dann sage ich, okay, die nächsten 5 Jahre läuft das, sondern ich muss Mechanismen haben, wie ich innerhalb von, ja, also bei uns ist es Vorschrift, je nach Kritikalität, habe ich maximal 48 Stunden, um die Software zu patchen. Dafür brauche ich ein Device-Management. Ja, und über das gleiche Device-Management würden dann halt auch die Zertifikate ausgerollt werden. Okay.
Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann nochmal vielen Dank für den Vortrag.
Gerne.